Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Mein Name ist Ruben Bartke. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserem Wochenrückblick, in dem wir zurückschauen auf das, was in den vergangenen Tagen in der Energiewirtschaft und auch in der Energiepolitik so los war. Bei mir sind heute Lisa Marx und Stefanie Dirks aus der Energate-Redaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und wir haben uns ein paar Themen zurechtgelegt. Vor allem Themen, mit denen ihr zwei euch beschäftigt habt in den vergangenen Tagen. Und ich glaube, da können wir eingangs sagen, wir müssen einmal mehr reden über Katharina Reiche. Das ist so der Name, der in diesem Podcast häufiger mal fällt, zumindest in den letzten Wochen. Und noch heute wollen wir mit ihr, oder nicht mit ihr, das wäre auch schön, aber wir sprechen über sie. Denn sie hat, das kann man glaube ich sagen, die Schlagzeilen dominiert in den vergangenen Tagen. Die Woche fing an, da hatten wir noch eine Diskussion über einen Gastbeitrag von ihr in der FAZ, wo sie ihre Energiepolitik, ja, ich glaube, man kann sagen, verteidigt hat. Ja, hat für viel Kritik gesorgt, hohe Wellen geschlagen und diese Diskussion, die war noch gar nicht richtig abgeebbt. Da kam schon das nächste Thema hoch Lisa, damit hast du dich vor allem beschäftigt. Da geht es nochmal um das Thema Kraftwerksstrategie und da stand auf einmal der Vorwurf im Raum, dass wieder mal, muss man sagen, Lobbyismus, Katharina Reiche agiert da sehr zugänglich für Lobbyismus aus der Branche. Was war da los?
Ja, Ruben, du hast es schon ganz gut skizziert. Man muss tatsächlich auf ein anderes Medium bei der Enthüllung kurz verweisen. Der Spiegel hat ja eingangs das Ganze enthüllt, dass es wohl so war, dass Katharina Reiche ganz gezielt auf Lobbyisten zugegangen ist von ENBW und sich mehr oder weniger Tipps geholt hat, wie man Batteriespeicher von der Kraftwerksstrategie bzw. von den Ausschreibungen ausschließen könnte, bzw. wie man sie einfach durch die Hintertür nicht ganz so technologieoffen wie die EU das ja eigentlich auch fordert, gestalten könnte. Und ENBW hat da auch sehr prompt darauf geliefert. Wir sind dem Ganzen dann natürlich nachgegangen, haben auch nochmal in die Branche reingehört, was dazu gesagt wird. Und es ist natürlich schon sehr auffällig, dass nicht bei einem Speicherverband oder ähnlichem angefragt wurde, wie denn zum Beispiel die 10-Stunden-Regel zu ergänzen sei. Wie gesagt, die 10-Stunden-Regel ist das Kernthema dieses ganzen Aufregers oder dieser ganzen Situation.
Vielleicht kannst du die 10-Stunden-Regelung kurz nochmal erklären, Lisa?
Ja, genau. Also das ist alles nicht ganz einfach. Man muss ja bei der ganzen Diskussion oder bei der ganzen Sache sagen, wir haben immer noch keinen Gesetzesentwurf. Heißt, wir kennen die Details zur Kraftwerksstrategie noch nicht in Gänze. Und so wie ich Michael Kellner von der Opposition diese Woche verstanden habe, zeichnet sich auch noch nicht ab, wann da mal ein Gesetzesentwurf vorliegt. Das heißt immer nur bald. Aber ihm und auch anderen Parlamentariern liegt bisher keiner vor. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, was ist eigentlich die 10-Stunden-Regel? Bei der 10-Stunden-Regel ist vorgesehen, das ist das sogenannte Langzeitkriterium in der Kraftwerkstrategie. Hier geht es darum, dass wirklich Anlagen 10 Stunden am Stück unter Volllast Strom produzieren können. Das macht natürlich erstmal Sinn, weil natürlich, wenn Wind und Solar nicht vorhanden sind, müssen Dunkelflauten überwunden werden und dann brauchen wir natürlich eine gewisse Volllastfähigkeit auch über mehrere Stunden hinweg. Die Frage ist so ein bisschen, ob und wie können Batteriespeicher das leisten? Der Staatssekretär von Katharina Reiche, Frank Wetzel, hat vor ein paar Wochen im Winter erst gesagt, das könnte dann wohl Batteriespeicher ausschließen, also dass es diese 10-Stunden-Regel geben soll. Das ist an sich jetzt nicht kein Geheimnis mehr und dieses Langzeitkriterium. Aber tatsächlich, wir haben uns ja in der Branche auch nochmal umgehört, sowohl der Speicherverband BVES als auch verschiedene Speicherprojektierer sehen tatsächlich an sich erstmal kein so großes Problem in der 10-Stunden-Regel. Natürlich ist man damit jetzt nicht ganz glücklich, aber an sich könnten Speicher schon diese 10-Stunden-Regel auch erfüllen. Das Brisante an dem Kontakt zwischen ENBW und Katharina Reiche ist eher, dass Maßnahmen zur Verschärfung dieser Regel, zur Ergänzung dieser Regel vorgesehen waren. Und da wird es dann wirklich schwer mit der Technologieoffenheit.
Okay, dröseln wir das vielleicht von Anfang an nochmal auf. Das Ganze, diese Kraftwerksstrategie, da geht es ja darum, dass wir Kraftwerke, oder das müssen ja nicht unbedingt Kraftwerke sein, aber wir wollen gesicherte Leistungen hinzubauen, die uns durch den Winter bringt, wenn es mal kalt wird, weil die konventionellen Kraftwerke nach und nach aus dem Markt gehen. So, da warten wir eine Weile drauf. Diese Diskussion ist alt. Das ist alles soweit erstmal nichts Neues. Was aber, glaube ich, neu ist, und darauf bist du hier eingegangen, Lisa, ist, dass jetzt auf einmal nicht mehr nur gesprochen wird über klassische Gaskraftwerke, die gesicherte Leistung liefern können, sondern dass auf einmal auch Speicher, das hat sich in den letzten Jahren ja erst entwickelt, muss man glaube ich sagen, in der Lage sein könnten oder sich zumindest in Position bringen, auch gesicherte Leistung in einem signifikanten Umfang bereitzustellen. Und das ist auf einmal eine Situation, wo dann es darum geht, können die auch an diesen Ausschreibungen, auf die wir warten, wo wir immer noch nicht wissen, du hast es gesagt, wie die genau aussehen, können die daran teilnehmen, können die sich einbringen oder nicht? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Lisa, dann arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium an ja Details, die eher darauf hingehen, dass man diese Speicher, dass diese Speicher sich nicht bewerben können, weil es Vorgaben gibt, die sie nicht erfüllen können. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, Ruben, so ist es tatsächlich. Wie gesagt, um es vielleicht nochmal klar zu machen, weil die Gemengelage ist komplex. Die 10-Stunden-Regel wird schon länger diskutiert. Das ist nicht so das Problem, wie wir von den Speichervertretern gehört haben. Aber wie gesagt, das, was ENBW da ans Wirtschaftsministerium offensichtlich auf oder scheinbar auf Anfrage des Wirtschaftsministeriums geliefert hat, das ist eben schon ein Hammer, weil da geht es zum Beispiel darum, dass nochmal betont wird, dass zum Beispiel bei der Präqualifizierung für diese Ausschreibungen kein D-Rating zum Tragen kommen soll. Heißt, man pocht wirklich ganz stark darauf, dass diese Anlagen, die dann die Volllast erbringen sollen, wirklich physikalisch diese Leistung erbringen können und nicht ein mathematischer bzw. statistischer Kniff, wie ja, was D-Rating-Faktoren ja im Kern sind, angewendet werden kann. Das schränkt die Technologieoffenheit massiv ein, weil D-Rating ist ein wesentlicher Faktor davon, dass man eben verschiedene Technologien in einer Ausschreibung ja zusammenwirken lassen kann, beziehungsweise dass die überhaupt zum Zug kommen. Ansonsten gibt's auch diese Formulierung, dass Gas- und Dampfanlagen mehr als 10 Stunden Volllast erbringen können. Das ist so. Und das soll doch aber bitteschön auch honoriert werden, zum Beispiel über ein Bonussystem und ein Vorrücken in der Zuschlagsreihung. Und das ist natürlich schon ein wirklich deutliches Indiz, wo die Reise hingehen soll. Genauso wie man auch sagen muss, es wird auch nochmal auf einen weiteren Knackpunkt verwiesen, nämlich die Stillstandszeit zwischen zwei Einsätzen dieser Anlagen. Die soll definitiv kürzer als 10 Stunden sein, schreibt jetzt ENBW in diesem Lobbypapier. Aber das hat schon mal auch Anfang des Jahres ein anderer großer Energieversorger, der auch Interesse hat, Gaskraftwerke zu bauen, an das Wirtschaftsministerium geschrieben, nämlich RWE. Und die haben zum Beispiel sogar vorgeschlagen, Einsätze, also zwischen zwei Einsätzen, dürfen maximal 2 Stunden Pause liegen. Und ja, die Backup-Leistung darf nicht von mehreren dezentralen Kleinanlagen erbracht werden. Und das, wie gesagt, ist einfach dann schwierig für eine Technologieoffenheit. Da müssen wir ja nicht mal nur bei den Speicher bleiben, sondern das EU-Kriterium für die Kraftwerkstrategie ist eine insgesamte Technologieoffenheit. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich schon ja ein Hammer oder ein sehr unübliches Verfahren, wie ein Ministerium mit Lobby umgeht.
RWE und NBW, das sind die beiden Namen, die du genannt hast. Das sind ja jetzt beides tatsächlich Unternehmen, die sich gerade in Position bringen für diese Kraftwerksausschreibung. Und jetzt steht der Vorwurf im Raum, dass das Ministerium gerade bei diesen Unternehmen sich sozusagen Ratschläge holt, wie man eine Ausschreibung offensichtlich zugunsten von Gaskraftwerken gestalten kann. Das sind ja schon starke Vorwürfe. Hat das Ministerium da in irgendeiner Form schon drauf reagiert?
Ja, genau. Also wir haben natürlich sowohl nochmal beim Ministerium als auch bei InBW nachgefragt, wie sie zu dieser Berichterstattung, die ursprünglich der Spiegel hatte, stehen und wer da eigentlich wem wie geschrieben hat. Darauf sind beide eigentlich nicht eingegangen. Man hat sich sehr, sehr vage verhalten, hat darauf hingewiesen, dass es ja sehr üblich sei, bei natürlich Gesetzesvorhaben sich von der Branche Rat zu holen. Natürlich auch zu fragen, wie lässt sich das in der Praxis umsetzen und hier wirklich auch Wissen und Expertise von den Leuten zu beschaffen, die es am Schluss auch betrifft. Und da muss man natürlich sagen, ja, das ist so. So funktioniert Lobbying und das ist ja auch völlig richtig und wichtig, wie ja auch die Opposition, in dem Fall Herr Kellner, tatsächlich zu Journalisten gesagt hat. Aber der Knackpunkt ist natürlich, es ist schon sehr unüblich, dass ein Ministerium wirklich auf Lobbyisten zugeht und mehr oder weniger sagt, hallo, liefer mir bitte Argumente, damit Ausschreibungen nicht so technologieoffen sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und das ist tatsächlich der Aufreger daran. Und wie gesagt, es steht ja dann auch nicht mehr für einen fairen Wettbewerb oder für eine faire Ausgestaltung, wenn vielleicht andere Interessensgruppen eben nicht so gehört werden. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich ein sehr, sehr unübliches Vorgehen und steht dem Wirtschaftsministerium gerade in diesen Zeiten nicht besonders gut zu Gesicht. Wir hatten es ja auch letzte Woche, dass das Ministerium ja auch externe Beratungsleistungen ausschreibt, wo es nicht nur um typische Beratungsleistungen geht im Sinne von struktureller Beratung, Change Management, das was halt Beratungen so klassischerweise machen, sondern tatsächlich auch um inhaltliche Kernthemen. Auch das ist nicht üblich. Ein Ministerium sollte schon in der Lage sein, inhaltlich auch weitestgehend unabhängig und durch ihre wissenschaftliche Expertise selbst zu arbeiten.
Dazu passt so ein bisschen oder das ergänzt vielleicht auch sehr schön, dass uns gestern noch eine Mitteilung vom BDEW, vom Branchenverband zu dem Thema erreicht hat. Bemerkenswert in dem Kontext fand ich, dass der BDEW selbst von einer Einordnung spricht. Also man sieht sich offensichtlich da irgendwie veranlasst, nochmal dieses Thema einzuordnen. Klassischerweise erhalten wir Stellungnahmen vom BDEW, seltener eigentlich Einordnungen. Da wird auch nochmal so ein bisschen erkenntlich, wie eigentlich dieses Ausschreibungsmodell funktionieren könnte und warum vielleicht, das deutet der BDEW eigentlich nur an, aber man kann es durchaus hineinlesen, warum es womöglich Sinn machen könnte, Speicher in einer ersten Ausschreibungsrunde nicht unbedingt vorrangig zu behandeln, sage ich mal zumindest, ja. Denn da ist zu lesen, dass wir beim Aufbau gesicherter Kapazitäten früh erstmal Gaskraftwerke brauchen, einfach weil die einen längeren Vorlauf haben in der Bauzeit. Deswegen kann es durchaus Sinn machen, die durchaus in den ersten Ausschreibungsrunden präferiert zum Zuge kommen zu lassen. Der BDEW ist natürlich jetzt kein Gremium, das sich in diese Debatte sehr aktiv einschaltet und auch nicht auf die Seite von einem Unternehmen oder einer Technologie schlägt. Deswegen ist das wirklich nur zwischen den Zeilen zu lesen. Aber ich habe es tatsächlich so gelesen, als ob da sozusagen ein Argument nachgereicht wird, um zu erklären, warum es womöglich inhaltliche Gründe geben könnte, Gaskraftwerke, also in den ersten Ausschreibungen, Wege zu finden, die vor allem darauf abzielen, Gaskraftwerke zu bevorzugen. Der Punkt ist, da, du hast es vollkommen richtig gesagt, Lisa, technologieoffen ist das nicht. Aber es kann Gründe dafür geben. Und sowas dann zu rechtfertigen, ist natürlich auch heikel. Ja, deswegen ist es, wie gesagt, nur zwischen den Zeilen zu lesen. Und wie es dann kommt, das ist dann ja tatsächlich nach wie vor offen. Da sind wir sehr gespannt. Dieses Ausschreibungsmodell, ja, darauf warten wir jetzt eine ganze Weile. Wir hatten es hier im Podcast ja auch schon etliche Male. Aber es gab zuletzt zumindest Zeichen, dass es ja, also wie auch schon häufiger, so langsam mal zu einem Ende kommen könnte mit der Wartezeit.
Ja, aber wir warten ja nicht nur darauf, wir warten ja auch noch auf verschiedene andere Gesetze. Und ja, auch da gab es ja jetzt nochmal gerade zum Wochenende hin durchaus Knatsch in der Koalition. Und auch hier hängt EEG-Fest, Netzpaket hängt fest, weil man sich eben in der Koalition nicht einig ist. Also ja, es wäre schön, wenn mal bald was auf den Tisch legen würde, auch für uns.
Ja, genau. Und Du hast es richtigerweise gesagt, gestern, also am Donnerstag, wurde dann nochmal deutlich, dass vielleicht der Koalitionspartner der SPD da doch nochmal größeren Redebedarf hat bei ganz zentralen Projekten von Katharina Reiche. Also wir müssen mal ein Fragezeichen hinter jeglichen Zeitplan an dieser Stelle machen, glaube ich. Spannend und natürlich auch sehr vielfältig, komplex. Ich glaube, dabei können wir es an der Stelle erstmal belassen. Wir haben nämlich noch ein weiteres Thema hier in der Pipeline. Bevor wir aber, Stefanie, mit dir mal über das Thema dynamische Netzentgelte sprechen, machen wir eine kurze Unterbrechung.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate-Forum Industry meets Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Melden Sie sich jetzt an unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, da sind wir wieder zurück. Ich habe es eben angeteasert. Wir haben noch ein zweites Thema. Wir wollen über das Thema dynamische Netzentgelte sprechen. Stefanie, du hast dich in dieser Woche mit einer Studie beschäftigt, die sich ebenfalls mit dem Thema befasst. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zur Erklärung. Was sind dynamische Netzentgelte? Also bis jetzt gibt es die noch nicht. Was es bis jetzt gibt, sind zeitvariable Tarife. Das heißt, seit April letzten Jahres müssen Netzbetreiber diese zeitvariablen Tarife anbieten. Da gibt es drei Varianten, einen Normaltarif, einen Nieder- und einen Hochtarif. Und die Tage sind quasi in verschiedene Zonen aufgeteilt, in denen es dann unterschiedliche Preise gibt in dieser Tarifart. Diese dynamischen Tarife wären nochmal eine Weiterentwicklung. Es gibt dazu einen Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber vom vergangenen Herbst. Da würde man jetzt nicht bestimmte festgelegte Zeiten haben, sondern man hätte quasi dynamisch je nach Netzsituation unterschiedliche Preise, wobei die Übertragungsnetzbetreiber dafür wollen, dass es eine Ober- und eine Untergrenze geben würde. Die den ganzen Verwaltungsaufwand hätten nach diesem Vorschlag der ÜNB aber eigentlich die Verteilnetzbetreiber, weil die würden dann diese Tarife an die Endkunden weitergeben. Und die Übertragungsnetzbetreiber würden sich das so vorstellen, dass sie 22 Netz, dass es 22 Regionen in Deutschland gibt. Diese Regionen nutzen die Übertragungsnetzbetreiber jetzt auch schon für Planungszwecke. Das sind die sogenannten WAP-Regionen. Dieser Vorschlag ist halt, wie gesagt, seit letztem Herbst auf dem Tisch, wobei die Übertragungsnetzbetreiber selbst gar nicht so angetan von der Idee scheinen, das einzuführen. Denn es gibt ein Positionspapier aus dem Februar, wo eindeutig steht, dass es mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden wäre und dass das nur gerechtfertigt wäre, wenn man jetzt halt wirklich einen großen Nutzen dadurch hätte.
Wo kommt diese Debatte denn ursprünglich her? Also wenn selbst die Übertragungsnetzbetreiber da so ein Stück weit Zweifel anmelden?
Ja, da habe ich mal im Archiv geforscht und ursprünglich kommt, ist das eine Idee, die auch sehr auf Verbraucherschützer, die das sehr forciert haben und Anbieter von flexiblen Tarifen. Ich habe da jetzt noch mal nachgefragt, noch keine abschließenden Antworten bekommen. Die Anbieter von Flexibilitäten, die werden auch nach wie vor für diese dynamischen Netzentgelte sein, weil mit solchen Sachen verdienen die einfach ihr Geld. Die Verbraucherschützer, ich habe da mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen gesprochen, die sagten ja, wir waren da eigentlich immer total dafür, weil wir davon ausgegangen sind, dass das für die Haushalte positiv ist, dass das eine Entlastung für die Haushalte bringen kann. Aber wir werden uns jetzt dieses Papier nochmal angucken und dann darauf nochmal neu überlegen, ob wir bei unserer Meinung bleiben. Also das ist noch völlig unklar, wie die sich da positionieren werden. Wer sich auf jeden Fall dafür positioniert, ist die Bundesnetzagentur, zumindest bislang. Die Vizepräsidentin Barbie Haller hatte diese dynamischen Netzentgelte angekündigt im vergangenen Herbst. Und es gibt jetzt einen Konsultationsprozess zu diesen dynamischen Netzentgelten. Und im Zuge dessen ist jetzt auch dieses Papier hochgekommen, diese Studie.
Okay, dann erzähl uns doch mal, was ist das genau für eine Studie und was steht drin?
Also beauftragt wurde die Studie von verschiedenen großen Energieunternehmen wie INBW, RWE, Stadtkraft. Und erstellt hat sie Aurora Energy Research. Und die Studie orientiert sich so ein bisschen an diesem Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, sie guckt auch auf diese 22 WAP-Regionen. Und das Fazit ist eigentlich relativ vernichtend, sage ich mal, weil die Studie sagt, ja, man kann dadurch Redispatch einsparen, aber es gibt so starke Nebeneffekte, die diese positiven Effekte dadurch eigentlich total aufzehren. Und zwar sagt die Studie, wenn ich jetzt ein höheres Netzentgelt habe, führt das dazu, weil die Regionen doch relativ grob sind, dass das quasi eine Überreaktion hervorruft. Das heißt, wenn ich ein höheres Netzentgelt habe, dann, auch wenn das gar nicht so sehr hoch ist, werden Ökostromanlagen abschalten. Und zwar in einem Maß, das man dann doch wieder nicht braucht, sondern es werden zu viele Ökostromanlagen abschalten. Im Gegensatz dazu, wenn ich geringe Netznutzungsentgelte habe, dann ist der Anreiz für Betreiber von fossilen Kraftwerken so stark, ihre Kraftwerke anzuwerfen, dass dann auf einmal wieder zu viel Strom in die Netze fließt. Und das führt zu zweierlei, so zumindest die Studienautoren. Zum einen wird dadurch einfach der CO2-Ausstoß erhöht. Also man hat ja insgesamt dann weniger Ökostromanlagen, die einspeisen. Gleichzeitig hat man auf der anderen Seite in anderen Netzsituationen mehr Fossile, die einspeisen würden, weil sie dieses Signal sehen. Das würde zu höheren CO2-Preisen, zu höheren CO2-Ausstoß führen. Gleichzeitig würde das System dadurch immens verteuert.
Okay, ich habe verstanden, diese dynamischen Netzentgelte sind ja eigentlich dafür da, um eine bessere Synchronisation von Einspeisung und Netzsituation zu erreichen. Deswegen dynamisieren wir da sozusagen ein Entgelt, das die Einspeisung, die Anpassung der Anspeisung anreizen soll. Und die Studie, von der du sprichst, sagt, ja, diese Lenkungswirkung, die stellt sich so aber eigentlich gar nicht ein. Das ist zwar in der Theorie ein netter Gedanke, in der Praxis gibt es aber so viele Feinheiten, die dagegen sprechen, dass genau diese Synchronisierung gar nicht eintritt. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben in deiner?
Ja, genau. Also eigentlich sagt die Studie, die Lenkung, also die Kurswirkung ist zu stark. Und egal wie wir das ausgeschalten, sie wird immer zu stark sein. Zumindest wenn wir in diesen 22 WAP-Regionen bleiben. Ich habe mit einem der Studienautoren gesprochen und der sagte, ja, man könnte es theoretisch lösen, wenn man sagt, man macht es halt netzknotenscharf, also in viel, viel kleiner aufgedröselten Regionen, dann würden die Signale richtig ankommen. Aber das wäre halt vom Aufwand her extrem kompliziert. Und deshalb wäre das dann auch wieder teurer.
Also dynamische Netzentgelte, das ist ja ein Kernbestandteil von dem Agnes-Prozess, von dem wir hier ja auch an verschiedenen Stellen schon mal gesprochen haben, wo es um die Neuaufstellung der gesamten Netzentgeltsystematik geht. Bundesnetzagentur hat da ja verschiedene Ideen, die jetzt in der Branche auch breit diskutiert werden. Und ich glaube, man kann sagen, diese Dynamisierung der Netzentgelte ist eine der zentralen Vorhaben, die es da gibt. Jetzt stellt sich heraus, ganz so einfach scheint es dann offenbar nicht zu sein. Jetzt hast du einen Lösungsvorschlag oder einen Alternativvorschlag schon angerissen. Gibt es vielleicht noch weitere Ideen, wie man das verbessern kann, sodass es dann am Ende doch eine sinnvolle Lösung sein könnte?
Eine Lösung wäre einfach keine dynamischen Netzentgelte. Weil das wäre natürlich auch das Einfachste, ne? Also es bleibt beim Status quo. Ich habe mit Klaus Obanke gesprochen, der arbeitet bei Stadtkraft, das ist einer der Auftraggeber der Studie, und der sagte, ja, man sollte die am besten einfach gar nicht einführen. Sein Argument ist, das Netz wird ja jetzt sowieso ausgebaut, das Stromnetz, und wenn das ausgebaut wird, wird auch damit der Bedarf an Redispatch, also der Bedarf der Netzbetreiber einzugreifen, Anlagen abzuregeln oder Anlagen anzufordern, dass sie mehr Strom liefern, das wird sinken, dieser Redispatch-Bedarf, und dadurch wird automatisch durch den Netzausbau das Problem kleiner, und so Klaus Obanke, dann brauchen wir sowieso gar nicht mit den dynamischen Netzentgelten.
Okay, ja, interessant. Jetzt haben wir den Angriffsprozess hier schon mal kurz erwähnt. Das ist hier einer der großen, Stellschrauben im Gesamtsystem, um das Verhältnis von Einspeisung und gleichzeitig Netzbelastung irgendwie in einen Einklang zu bringen, weil das ist ja das Thema, von dem wir eigentlich herkommen. Und da gibt es aber auch nochmal einen politischen Aufschlag zu. Das ist das Netzpaket, was gerade im Bundeswirtschaftsministerium ja in Arbeit ist. Da gab es zu Beginn des Jahres einen Leak, mit dem wir uns ja hier auch schon befasst haben. Und jetzt muss man sagen, Agnes auf der einen Seite und Netzpaket auf der anderen Seite adressieren ja teilweise die gleichen Themen. Stefanie, kannst du das irgendwie nochmal nebeneinander stellen oder uns erklären, was ist da gerade mit Blick auf die Netzentgelte so, was unterscheidet vielleicht die Vorschläge auf der einen Seite von der anderen und wie wirken die vielleicht auch zusammen?
Also ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, das nochmal aufzudröseln, weil das auch so ein bisschen verwirrend ist. Was steht jetzt wo und wer macht was? Also es gibt Themen, die adressieren beide. Also sowohl dieser Agnes-Prozess der Bundesnetzagentur als auch das Netzpaket der Bundesregierung. Und dazu gehören insbesondere die Einspeisernetzentgelte. Also das heißt, auch Anlagen, die Strom ins Netz einspeisen, sollen künftig Netzentgelte zahlen. Das betrifft Betreiber von Ökostromanlagen, das betrifft Betreiber von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und das betrifft auch Betreiber von Batteriespeichern. Dann gibt es diesen Agnes-Prozess. Die Bundesnetzagentur ist ja bekannt dafür, dass sie ihre Prozesse gern nach Frauennamen benennt, so auch in diesem Fall. Und in diesem Agnes-Prozess gibt es eine neue Netzentgeltsystematik. Die Netzentgeltsystematik besteht im Prinzip aus zwei Teilen, die dynamischen Netztarife, das hatten wir eben schon angesprochen, und dann gibt es noch eine Kapazitätskomponente, so heißt das, große Verbraucher sollen quasi eine bestimmte Menge selbst wählen, zu der sie einen bestimmten Betrag pro Kilowattstunde Strom an Netznutzungsentgelten bezahlen, der geringer ist, kommen sie über dieses selbstgewählte Limit, bezahlen sie mehr. Die Bundesnetzagentur betont, das soll jetzt keine Strafe sein, wenn die mehr bezahlen, sondern es geht ihr darum, dass sie klar einschätzen, wie viel Strom werde ich ungefähr verbrauchen. Das ist so mit der wichtigste Punkt in diesem Agnes-Prozess. Also zumindest einer der wichtigsten Punkte ist diese neue Netzentgeltsystematik. Dann in dem Netzpaket, das hat er eben noch angesprochen, da ist eigentlich der bekannteste Punkt dieser Redispatch-Vorbehalt. Den haben wir ja auch schon länglich im Podcast diskutiert. Das heißt, neue Ökostromanlagen in Regionen, in denen mehr als 3% Redispatch ist, also wo der Netzbetreiber massiv in den Netzbetrieb eingreift, sollen keine Vergütung mehr erhalten. Das ist so mal ein bisschen Netzpaket und Agnes-Prozess gegenübergestellt.
Okay, ja. Und jetzt schließt sich ja vielleicht so ein bisschen der Kreis, weil wir das Thema Netzpaket eben auch schon mal kurz angerissen haben. Das ist einer der Gesetzesvorhaben aus dem Hause Reiche, die womöglich jetzt zum Erliegen kommen, zumindest zeitweilig, weil es ja offensichtlich noch Redebedarf gibt. Wobei man vielleicht auch nochmal einordnen muss, das Ganze geht zurück auf einen Leak. Das ist nicht bewusst gesteuert gewesen vom Wirtschaftsministerium. Katharina Reicher hat selbst im Nachgang in einem Interview nochmal gesagt, das war ein erster Aufschlag. Wir werden da sicherlich nochmal Veränderungen erleben. Wir werden das Ganze natürlich auch mit der Branche nochmal diskutieren. Also das Thema lebt noch. Was sich aber abzeichnet, sind zum einen sicherlich Veränderungen im Bereich der Netzstruktur, auch der Netzanschlüsse und auch der Netzentgelte. Und da werden sicherlich auch nochmal Fragen aufkommen. Und das wäre der zweite Punkt. Wie wirken beide Prozesse, Agens auf der einen Seite und Netzpaket, denn zusammen? Ich glaube, ehrlich gesagt, da sind auch noch nicht alle Fragen ganz gelöst. Das ist, glaube ich, auch, Stefanie, bei dir deutlich geworden. Da dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was da noch kommt.
Ja, und wie man auch sieht, ist es wirklich hinreichend kompliziert einfach.
Absolut. Das wiederum gibt uns die Möglichkeit, hier in diesem Podcast auf das eine andere Detailthema nochmal zu schauen oder auch nicht, je nachdem, wie sich das die Themenlage entwickelt. Wir können ja generell festhalten, wir sind hier nie um Themen verlegen, weil es ist einfach sehr viel los. Und ich glaube, damit können wir auch schon zum Ende kommen der heutigen Folge, denn wir haben auch heute noch vor, einen Energate Messenger zu erstellen, zu schreiben. Und da warten die schon die nächsten Themen auf uns, die wir dann vielleicht in der nächsten Woche hier vorstellen werden.
Ja, unter anderem auch eine Studie, glaube ich, zu genau diesem Thema, wie das Lisa eben hatte. Wie können Batteriespeicher als Reserve dienen?
Okay, ja, dann sind wir gespannt. An euch beide erstmal herzliches Dankeschön, dass ihr hier heute dabei wart, eure Themen vorgestellt habt. Das war, glaube ich, sehr interessant für alle. Und damit würde ich hier zum Ende kommen. Auch ganz herzlich Dankeschön an all diejenigen, die uns hier zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche sind wir hier wieder am Start, stellen was vor. Alle Infos zur Sendung gibt es in den Shownotes. Und dann wünsche ich uns und Ihnen und euch ein schönes Wochenende. Bye, bye.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.